Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, wo ihr Bitcoin stacken könnt und euch dabei Geld spart, und zwar 21% der Gebühren mit dem Code Was Bitcoin bringt in einem Wort. Heute eine Folge ein bisschen anders als sonst. Wir sprechen, Klammer auf, auch Klammer zu, über Politik. Ich habe den Herausgeber der Welt von Business Insider und von Politico hier, Ulf Poschardt. Einige werden ihn von Twitter kennen. Er hat ein Buch rausgebracht namens Shitbürgertum, wo er abrechnet mit dem, ja, man muss es so sagen, links-grünen Woken-Milieu. Er ist ein Fan von Millet, von Elon Musk zumindest eingeschränkt, und sieht die Dinge anders als die Masse, sage ich mal, in Deutschland. Der Mainstream dreht sich nicht nur über Bitcoin, sondern auch politisch. Wir sprechen natürlich auch über die Rolle von Bitcoin in dieser Wendung hin zur Freiheit, zu mehr Liberalismus. Und wir sprechen darüber, wie dieses Revolutionchen nicht aus dem Ufer läuft, damit es nicht erst recht wieder in die falsche Richtung geht. Wirklich ein spannendes Interview mit einem hochinteressanten Gast aus Deutschland. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt geht's los. Ich bin verbunden mit Berlin, mit Ulf Poschardt, Autor, Journalist, Podcaster und Herausgeber von Welt, Business Insider und Politico. Hallo Ulf.
Servus, hi, wie geht's?
Mir geht's ausgezeichnet, wie geht's dir?
Sehr gut, ich freue mich sehr. Liebe Österreich sehr, wir haben uns ja vor dem Podcast schon über die Schneeverhältnisse am Arlberg unterhalten. Bin zum Skifahren sehr gerne und werde jetzt nach vielfältigsten Einladungen nach dem Buch öfter in Wien auch aufschlagen. Bin sehr überrascht über das sehr neugierige Echo, gerade und insbesondere aus Österreich, was das Buch betrifft.
Das freut mich sehr. Das Buch haben wir natürlich hier, Shitbürgertum. Ich habe etwas absolut Außergewöhnliches getan. Ich habe sogar angefangen, es zu lesen, bevor ich mich mit dem Autor unterhalte.
Bravo.
Und nur damit du's weißt, also ungefähr 70% der Zuseher sind in Deutschland für diesen Podcast. Also ist es gar nicht so eine weite Reise inhaltlich. Okay. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie schnell das jetzt gegangen ist mit diesem Buch. Shitbürgertum ist natürlich ein interessanter Titel, und ich glaube, da fangen wir auch einfach gleich an. Ja, was heißt denn das? Was meinst du denn damit?
Naja, ich setze mich ja eigentlich seit 20 Jahren mit dem Herkunftsmilieu auseinander, aus dem ich stamme. Und wenn man so will, ist meine ganze publizistische Biografie, auch die meiner Bücher, die ja eher akademisch angefangen, eine Doktorarbeit, die praktisch für linke Kulturtheorie so ein Durchbruch war, identitätspolitisch auch in Teilen etwas gemacht hat, was es Mitte der 90er Jahre so nicht gegeben hat. Kurzum, ich setze mich mit dem Milieu auseinander, das ich noch kennengelernt habe, auch bei meinen Eltern, als ein rebellisches Milieu, das ich noch kennengelernt habe, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe, als ein Milieu, das Dinge neu definieren musste, weil im deutschsprachigen Raum zum Beispiel Theorie über Popkultur kaum reflektiert wurde. Und das aber mit den kulturellen Veränderungen so an vielen Punkten schleichend an die Macht gekommen ist. Und in diesem Machterschleichungsprozess ist mir dieses Milieu immer fremder geworden. Und in dieser Auseinandersetzung mit diesem Milieu ist mir eigentlich klar geworden, wie sehr die mir auf den Sack gehen. Warum? Weil sie eigentlich all die Freiheits- und Emanzipationsideale, die die Rebellion eigentlich ausgezeichnet haben, verraten und verkauft haben. Und stattdessen das Ganze so eine Art Mischung aus Beamtenkultur und Staatsverehrungsreligion geworden ist. Und den Titel habe ich deshalb gewählt, da hat Javi Milei mich sehr inspiriert, der irgendwann mal gefragt wurde, warum er über die Linken immer nur Merde, also Scheiße sagt. Und da habe ich so gedacht, eigentlich ist es ein Shitbürgertum. Und das hat ja im Deutschen auch so eine Schwingung, das ist so Schildbürgertum, Shitbürgertum. Ich finde, das klang gut und darüber schreibe ich ja in meinem Vorvorwort, dass man sich einen Respekt hart erarbeiten muss, aber eben auch so eine Art von Respektlosigkeit von Seiten des Shitbürgertums, das haben sie sich wirklich hart erarbeitet.
Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird. Aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren. Egal, ob du mit Öl oder Gas heizt oder einfach nur am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchtest, eine Heizung von 21 Energy macht's warm zu Hause, macht's warm im Büro, macht sogar warm in der Industriehalle, die spart CO2 und du meinst nebenbei Bitcoin. Und wer möchte das nicht? Mit dem Code WASBITCOINBRINGT sparst du dir 5%. Gleich reinschauen bei 21energy.com. Bitcoin ist dezentral, aber das Mining, naja, mit dem BitEx Solo Miner kann man da etwas ändern und auch um einen echten Block mitspielen. Unbedingt reinschauen bei solomining.de und holt euch den BitEx Open Source Solo Miner mit dem Code WASBITCOINBRINGT für -5%.
Ich habe mir eine Stelle markiert aus dem Vorwort. Das lese ich ganz kurz vor. Warum habe ich mich für den Begriff Shitbürgertum entschieden, schreibst du. Es ist ein unflätiges Wort, es ist rüde und unkultiviert, aber es schwingt im Deutschen auch das Schildbürgertum mit. Natürlich ist er inspiriert von Javier Milei, dem libertären Präsidenten Argentiniens, der das klassisch freiheitliche revolutionäre Bürgertum wieder als Akteur der Weltgeschichte auf die Bühne gebracht hat. Er hielt die Linke schlichtweg für scheiße. Er, der belesene Ökonomieprofessor, setzte bewusst diesen Ton provozierender Unversöhnlichkeit. Als ich Milei gesehen habe, habe ich mir zuerst gedacht, dass klappt nie, das wird nie was, dass er gewählt wird und so weiter. Ich habe einmal in Argentinien gelebt, ich kenne das Land ein bisschen. Und dann ist er gewählt worden, denke ich mir, aha, interessant. Siehst du das als Trend? Haben wir wirklich quasi den Peak sozusagen dieses linken Milieus, möchte ich es mal nennen, oder hast du auch genannt, haben wir den überschritten?
Ich hoffe und ich glaube es auch. Also ich halte die Rede von Milei vor einem Jahr genau in Davos, das ist die eigentliche Zeitenwende. Das war ja im Grunde genommen auch da wieder eigentlich ein Gestus, der aus der klassischen Linken kommt, nämlich mit einer nationalökonomischen Präzision auf die Globalisierung zu gucken und zu sagen, in der globalisierten Welt, was verdanken wir alles dem Kapitalismus und warum macht er das Leben für alle Menschen besser und warum löst er die sozialen Fragen, warum macht er die Lebenserwartung, verbessert er die Lebenserwartung und so weiter. Also im Grunde genommen diese Rede des argentinischen Präsidenten, einem Libertär und man darf ja auch nicht vergessen, einfach einem auch wissenschaftlich sehr ernst zu nehmen, Ökonom, das ist ein reiner intellektueller reinsten Wassers, wie man so schön sagt. Und ich glaube, diese Rede in Davos brachte zum Ausdruck, dass diese Art von Bürgertum, wie ich sie in Erinnerung habe, als diejenigen, die eigentlich die vergangenen 200 Jahre für den wichtigsten Fortschritt gesorgt haben, dass der mit so einer Figur wie Milei wieder zurückkommt. Das heißt, dass es so eine Figur gibt und für uns Kinder, die 68 links aufgewachsen sind, man hat immer in der Linken Richtung Süd- und Lateinamerika geguckt. Ne? Also Kuba, Che Guevara, Fidel Castro, das waren alles die Superhelden, dann die ganzen Befreiungstheologen, dann die Sandinisten, dann der Widerstand in El Salvador. Und das jetzt ausgerechnet Argentinien Was ja, und deswegen hat Millet ja auch mit dieser Schärfe über den Staat geredet, und Steuern sind Raub und der Staat ist eine kriminelle Vereinigung und so weiter. Das kommt ja daher, dass Argentinier einfach kaputt gemacht wurden von links und rechts mit dieser Art von Etatismus. Gleichzeitig ist, ich meine, du hast in Argentinien gelebt, ich war mal eine Woche in Buenos Aires, das ist ja eigentlich wie Paris, nur mit einem Stock höher gebaut und ist eine, also ich habe so wahrgenommen, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, eine sehr europäische Stadt. Und natürlich ist Milei auch ein Echo der katalanischen Anarchisten im Spanischen Bürgerkrieg und deren Freiheitssehnsucht. Also anarchistische Projekte waren ja in Europa minoritärst. Und es gab es eigentlich nur in Italien und, glaube ich, am wirkmächtigsten im Spanischen Bürgerkrieg. Und dort ist ja auch bezeichnet, auch das hat die Linke eigentlich vergessen, es waren ja nicht die Faschisten, die die Anarchisten kaputt gemacht haben. Es waren die Moskau-treuen Kommunisten. Es waren die sozusagen kommenden Stalinisten, die alles dafür getan haben, dass die Anarchisten im linken Spektrum nicht erfolgreich werden können. So, um deine Frage damit langatmigst zu beantworten. Ja, für mich ist Milei der große Gamechanger. Ich glaube, in seinem Windschatten werden sich viele Länder auch in der Region in diese Richtung bewegen. Man darf nicht vergessen, da gibt's ja auch Uruguay, Chile, da tut sich ja selbst in Chile bei einer linken Regierung, Stichwort E-Fuels, Marktwirtschaft, ich habe mal den chilenischen Energieminister hier gehabt, ist ja hochspannend. Die reden über Marktwirtschaft euphorischer als manche Liberale hier in Deutschland. Mein Buch war der Versuch, deutlich zu machen, dass wir raus müssen aus diesen akademischen Verengungen in der Freiheits- und liberalen Diskussion. Ich meine, der deutsche Sachbuchliberalismus ist ja einfach so ein öder Kack, unlesbar. Das sind einfach so Leute, die sagen, ja, liberal ist, wenn du zwischen 3 U-Bahnen auswählen kannst oder gewissermaßen, wenn du meiner Meinung zustimmen darfst, aber in den ängstlichsten Korridoren, jetzt würde ich unsere gemeinsame Freundin Anna Schneider natürlich ausnehmen, aber diese Art von wirklich rabiater Freiheitssehnsucht, und ich fühle sie ganz existenziell, ich habe immer schon als Kind gegen jede Form von Verengung, Einengung, das sagt man nicht, das tut man nicht. Also ich war ein Randale-Kid, immer, von klein auf. Meine armen Eltern, muss ich sagen, die das ausgehalten haben und dann auch die armen LehrerInnen. Und dann an der Uni und im Journalismus habe ich ja auch, egal wo ich war, auch noch als Linker, SZ-Feuilletonist und dann auch mit dem SZ-Magazin. Ich habe eigentlich, wo ich hinging, einfach aus Prinzip die Grenze dessen, was man machen kann, immer versucht auszureizen. Weil ich glaube, das ist die bürgerliche Idee von Innovation. Nicht zu tun, was immer alle immer schon vorher gemacht haben, sondern im Grunde genommen out of the box das System challengen. Bürgerlich sein heißt revolutionär sein. Das ist die Idee aus dem 19. Jahrhundert. Und wenn das Bürgertum glaubt, bürgerlich sein ist nur zu tun, was die anderen immer auch schon so gemacht haben, dann verrät man die bürgerliche Idee. Und diese Art von sozusagen reaktionärer Konzeption vom Bürgertum, dass das aktuell gewissermaßen das linke Denken auszeichnet, das ist interessant. Deshalb in dem Buch die Figuren, die mich interessieren, Trump, Musk, Milei logischerweise, aber auch meine linken Heroen wie Deleuze, Guattari und Nietzsche. Wenn du das Buch gelesen hast, sind ja ganz viele linke Theoretiker, die ich zitiere, und deren Verachtung für den Opportunismus in der Gesellschaft, deren Verachtung für den Staat, deren Verachtung für sozusagen Trampelpfade der Einengung. Man darf nicht vergessen, es ist die Linke, die ihre freiheitlichen Wurzel verraten hat, nicht wir Liberalen und Libertären, die daran wieder erinnern. Deshalb, by the way, habe ich auch diesen Mini-Verlag gegründet, praktisch kurz vor Weihnachten, weil ich gedacht habe, als die Verlegerin gesagt, nee, mach mal so nicht. Wir Franken sind ja sehr einfach gestrickte Leute und üblicherweise sagt man ja, leck mich, Punkt, Punkt, Punkt. Und in Franken heißt, du leckst mir nicht am Arsch.
Du hast das Buch, also hätte in einem Verlag erscheinen sollen. Der Verlag, war das wirklich so oder ist das ein Marketing-Gag?
Nee, ey, ganz ehrlich, Ich wünschte manchmal, es wäre ein Marketing-Gag. Also rückblickend war das wahrscheinlich gut so. Das, ich meine, wenn du ein Buch schreibst und ich arbeite hier wirklich sehr viel und ich, die Erziehung meiner Söhne ist mir sehr wichtig. Also ich bin echt nicht unterbeschäftigt. Und dann sitzt du nachts an den Wochenenden, sitzt du und schreibst so ein Buch. Und dann habe ich es erstmal geschrieben, aber dieser Verlag wollte unbedingt ein Buch und wir verehren sie, ihre Texte, bla 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 bla. Und dann ging das so hin und her und dann kriegst du kurz vor Weihnachten irgendwie so dein Manuskript in so einem Paket. Ich habe eigentlich gedacht, das kriege ich irgendwie ein riesiges Geschenk, weil das Buch so geil ist von der Verlegerin. Nee, da war das Manuskript sozusagen mit dem Rotstift komplett zerstört. Also richtig so, so ein Rotstift, das hat ja auch was so Pathetisches. Du siehst dein Manuskript und alles ist rot. Rot, 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 rot. Kann man das so sagen? Geht nicht. Ne? Und ich denke so, hä? Das Buch heißt Shitburgertum, wie meine Kinder sagen, chill. Ja? Und dann war da ein Brief, der war schon wieder rührend, mit so einer verzweifelten Verlegerin, so geht das alles nicht und blablabla. Und mir tut die Verlegerin leid, weil ich nehme ihr ab, dass sie wirklich so, die hatte mir vorher x begeisterte E-Mails geschrieben, dass sie eigentlich authentisch neugierig und eher angetan war vom Buch. Meine Vermutung zwischen all diesen E-Mails und diesem Brief und dieser Redigatur oder Lektorat oder was auch immer das ist, ich glaube, da gab es von außen Einwirkungen. Das habe ich oft schon gehört. Ja, Ulf, wir hätten dich da gerne gehabt, aber Frau X, Herr Y, der und die sagen, wenn du kommst, kommen wir nicht. Und ich glaube, das ist so ein Klima der Kontaktschuld, der Denunziation. Und ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen, dass entweder aus dem Autoren, sind ja sehr viele berühmte Autoren in dem Verlag, auch sehr bekannte Feuilletonisten, dass es einfach Druck aus der Autorenwelt gab oder aus dem die Buchwelt tragenden Milieus. Und deswegen habe ich mich praktisch, ich habe das Telefon aufgelegt, habe gesagt, das mache ich selber.
Das ist doch ein wunderbarer Beweis eigentlich genau für das, was du anprangerst, also für den Kontrollwahn dieses Milieus auch, dass der aber gleichzeitig komplett nach hinten losgeht, weil heutzutage kannst du auf den Knopf drücken, das von Jeff Bezos in Polen drucken lassen und dann kommt, wird's ausgeliefert.
Ja, so und geil. Freiheit. Genau. Die, weißt du, das, und das, also jetzt muss ich ganz, wir sind ja hier unter uns und transparent. Jetzt stapeln sich die mit Blankoschecks angepinnten Verlagsangebote bei mir, logischerweise. Mhm. So. Und manche haben echt erstaunliche Methoden, sich da bei mir sozusagen anzudienen, fast in Teilen. Es gibt auch viele, die total cool und, wie ich finde, hochprofessionell reagiert haben. Aber ich merke so, ich will dieses unabhängige Ding jetzt mal so durchziehen, weil du lernst zu viel. Und diese, es ist vorbei mit dem Gatekeeping der Verlage. Punkt. Die Bedeutung des Feuilletons als Gatekeeper, das Buch klappt oder klappt nicht, over. Es ist vorbei, dass dir irgendwelche Leute sagen können, nee, sowas drucken wir nicht. Also die Institution, jetzt die Buchmesse. Ich habe heute der Leipziger Buchmesse eine E-Mail geschrieben und die muss ich fast vorlesen, weil ich weiß nicht, ob es Trolling ist, ob es Dadaismus ist oder aber im besten Sinne eine anarchistische Geste, weil ich will ja auch diesen ganzen Verlags- und Buchwelt, du erinnerst dich, Leipziger Buchmesse ist das, was die haben vor 2 Jahren so ein Schild hochgehalten, Demokratie schützen jetzt. Also alle mit demselben bunten Plakat. Ich weiß nicht, ob du das Bild noch in Erinnerung hast. Und ich habe die jetzt offiziell angefragt, weil ich kann mir natürlich als Mini-Verlag, Ulf Vorspucks, kann sich natürlich keinen Stand leisten. Und ich frage, ob ich einen Tag einen Parkplatz dort mieten kann, um aus dem Kofferraum meines Ferrari Testarossa das Buch zu verkaufen. Und praktisch auch da die alte linke Tradition des aus dem Kofferraum Verkaufens von subversiver Literatur auflesen zu lassen. Ich habe lieber Liebe Messe Leipzig, mein Buch Shitburgertum, in dem von mir spontan und aus Verzweiflung über den Buchbetrieb gegründeten Verlag Ulf Poschbuck ist ein großer Überraschungserfolg. Ich würde gerne am Freitag oder Samstag aus dem Kofferraum meines PKW auf dem Parkplatz vor der Messe ein paar Bücher verkaufen. Könnten Sie mir da einen Parkplatz reservieren? Ich würde die Parkgebühren selbstverständlich übernehmen. Einen schönen Tag, Ihr Ulf Poschert. PS, in der aktuellen Zeit wird mein Buch mit dem von Vizekanzler Robert Habeck verglichen. Der hat natürlich mit Kiwi ganz andere Möglichkeiten. Punkt. Und ich freue mich jetzt, wie das in der Buchmesse so behandelt wird. Und das macht eigentlich deutlich, dass das alles ein Mimikry der alten rebellischen Gesten. So wie Javi Milei natürlich mit seinem Aussehen, mit der Lederjacke, mit der Frisur, der Kettensäge, wenn du ihn schon mal hast singen hören und so weiter. Das ist eigentlich deswegen auch hinten drauf bei mir Tonsteine Scherben auf dem Buch. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Das ist ja eigentlich Rio Reiser, eine Ikone der Linken. Heute natürlich ist das der Song für Milei und das, was er in Argentinien macht. Und wahrscheinlich auch das, was Elon Musk mit dem Staat, dem Verfetteten in Washington macht. Und stell dir vor, ich meine, Washington ist ja Size Zero modelmäßig drauf, verglichen mit Europa, EU-Kommission, deutsche Ministerien. Also wenn Milei mit der Kettensäge durch Brüssel und Straßburg und dann Berlin und dann die ganzen Landtagshauptstädte und in Erfurt und so weiter, wenn der mal loslegt, also der bräuchte jeden Tag zwei dieser großen langen Stielkettensägen, um das zu dekonstruieren. Und da müssen wir jetzt hinkommen. Wenn wir das nicht tun, werden wir von irgendjemand überrannt werden. Ich weiß noch nicht von wem.
Sind wir schon so weit in Europa? Weil in Argentinien hat es auch 20 Jahre lang gedauert oder 30 Jahre lang gedauert und die Amerikaner haben zumindest dieses Streben nach Freiheit, auch nach wirtschaftlicher Freiheit, irgendwo in der DNA. Ich sage immer, die Amis sind halt die Nachfahren derer, die sich getraut haben, und wir sind die Nachfahren derer, die zu feige waren oder zu gut situiert. Also ist es bei uns schon so weit? Und daran angeknüpft, kannst du mal eine Diagnose geben, quasi dieses Milieus, dieses Shitbürgertums, wo taucht denn das auf, was macht das denn? Ich glaube, viele haben deine Vorstellung, und was ist sozusagen deine Diagnose?
Ja, also es sind ja zwei ganz, ganz unterschiedliche Fragen. Also Die erste Frage ist, ich nehme gerade jetzt, also ich kann am besten über Deutschland reden, bin halb Däne, kann da noch was über Dänemark sagen. Ich glaube, die Frustrationstoleranz nimmt ab, was den Wahnsinn dieser Staatsfixierung betrifft. Also ich glaube, der Peak ist erreicht und die Leute haben den Kanal richtig voll. Der Staat nimmt ihnen immer mehr, gibt's denjenigen, die uns verhöhnen, Stichwort Bürgergeld. Und wenn die Kinder, auch grün wählender Großbürger, auf TikTok zu sehen, wie so arabische Migrantis mit Bürgergeld von dem Strand irgendwo in Marokko aus sich über die Deutschen lustig machen, die ihnen das alles finanzieren. Ich glaube, diese Treffer sitzen. Ja, wir können gerne nochmal dann auch über die skandalösen Umstände zu dem Mörder von Aschaffenburg sprechen. Wir recherchieren da ja. Und ich habe gerade, bevor ich jetzt runter zu dir gegangen bin, hier ins Studio, in unser Podcast-Studio, nochmal angeguckt. Das ist so wie in Magdeburg, das ist so skandalös. Also kurzum, der Staat, ich meine, der raubt mir so unendlich viel Geld und liefert eine so beschissene Qualität ab bei den minimalst an Erwartungen, was Staat betrifft, nämlich die Sicherheit der Bürger zu garantieren. Und da kann ich jetzt sagen, ich wohne in einem bürgerlichen Viertel, bei mir geht's ja noch, obwohl die Einbrüche deutlich machen, dass man nirgendwo sicher ist. Dann kann ich mich halt privat absichern, weil ich es mir vielleicht erlauben kann. Aber Value for Money im deutschen Staat, Desaster. Dann kommt hinzu, dass die Überbürokratisierung ja an allen Ecken und Enden erlebt wird. Also wenn du weißt, dass das, was in Corona passiert ist, eben auch eine das war für mich eine Dystopie. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Also du siehst, welche Art von Übergriffigkeit in den Deutschen schlummert und auch in einem Staatssystem, das am liebsten kontrolliert und überwacht. So. Früher hätten es Linke kritisiert. Heute ist es die radikale, liberale, libertäre Mitte. Und wenn man dann noch mitbekommt, was die europäische Regulierungswut an Wohlstand verhindert, was die ideologiegetriebene Politik von Frau von der Leyen mit dem Green Deal an Unsinn verzapft, dann wird eigentlich so deutlich, das ist ein Europa und ein Deutschland, das immer weniger Leute mögen, weil es so erkennbar, sage ich es nochmal, scheiße funktioniert. Das ist einfach Schrott so. Und die Energie, das zu verändern, wächst mit jedem. Wir sind jetzt in Deutschland drittes Jahr Stagnation. Drittes Jahr Rezession, fünftes Jahr Stagnation. Und da sitzt ein Wirtschaftsminister, der Dinge vorschlägt und einfach zu faul und zu bequem und vor allem zu feist ist, sich überhaupt nur mal vorrechnen zu lassen von irgendeinem Referenten, der nicht von der Antonio Amadeo oder Agora Energiewende oder irgendeins von diesen linksradikalen NGOs kommt, so, der hält es immer noch nicht nötig, dass er sich sozusagen wirtschaftspolitisch mit der Substanz dessen, was er verantwortet, auseinanderzusetzen. Er denkt einfach, mit so einer Kirchentagsrhetorik geht's. Und um das ganz langatmig wieder zu beenden, ich glaube, den Leuten wird deutlich, wie katastrophal diese Politik ist. Und ihnen wird deutlich, dass wir auf deutscher wie europäischer Ebene umsteuern müssen. Außerhalb von Deutschland verändern sich die Dinge. Um jetzt mal das als Halbdäne zu sprechen, die dänische Sozialdemokratie macht eine Migrationspolitik, die ist rechts von der AfD in Teilen. Da sagt ein sozialdemokratischer Integrationsminister, ich möchte nicht, dass die Flüchtlingsheime zu bequem sind. Die sollen nicht an ein Hotel erinnern. Wir wollen das so nicht. So sagt dort ein Sozi. Ja. Und okay. Und wir sehen die Wahlerfolge Italien. Ich finde, Meloni macht das großartig. Ich habe gehört, in Österreich gibt es auch interessante Wahlergebnisse. Da muss man jetzt gucken, was das wirtschaftspolitisch heißt. Aber dieses alte, wir können einfach so weitermachen. Ich glaube, das ist dead. Und da kommst du nochmal mit der Frage nach dem Shitbürgertum. Ich glaube, dieses Shitbürgertum, das versuche ich auch in dem Buch deutlich zu machen, verbindet eigentlich mehrere sehr deutsche Mentalitäten. Das eine ist die Mentalität des Untertanen. Ich zitiere da Heinrich Böll, wer das Buch gelesen hat. Das ist nach wie vor spektakulär aktuell, einfach ein fantastisches Buch. Und so demjenigen, der eigentlich keine Meinung hat, sich immer nach dem Herrschenden ausrichtet und dann die Meinung des Herrschenden und des Dominierenden eins zu eins weitergibt und verschärft. Also im Grunde genommen, seine eigene Identität ist die Kopiermaschine dessen, was in der Gesellschaft von den Mächtigen gerade erfolgt und gewünscht wird. So, das ist so eine Tradition. Dann hast du eine zweite Tradition, die ich von 45 an beschreibe, eigentlich eine schuldhafte Verstrickung in dem, was wir Deutschen angerichtet haben mit der Shoah. Also so vielleicht so ein Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte. Ne? Sozusagen ein hochzivilisiertes Land kippt in die Barbarei, werden von den Amerikanern, Engländern, Franzosen und Russen befreit, so, und sollen jetzt neu anfangen. Und dann versuche ich ja mit dem Paul Celan Zitat, die Todesfuge, und insbesondere mit der Lesung 52 in der Gruppe 47 deutlich zu machen, dass die Moralprediger, die gesagt, okay, jetzt kommt ein neues, moralisch geläutertes, linkes, bundesrepublikanisches, progressives Milieu und macht alles besser. Es war voller Nazis. Und Paul Celan, das ein Todesfuge für mich das Stück Literatur und Lyrik ist, was das Unsagbare sagbar und hörbar und verstehbar macht, der wird dort verhöhnt und ausgelacht von den vermeintlich Guten und Anständigen. Und da ist ja meine psychologisierende Theorie, das gibt's auch in der Psychotherapie, das nennt man Spaltungsabwehr. Und das ist eine frühkindliche Entwicklungsstörung. Das heißt, wenn Kinder durch eine Traumatisierung nicht in der Lage sind, die Abgründe und Schwächen in sich zu akzeptieren, sondern in der Spaltungsabwehr das alles auslagern, dann kommst du automatisch dahin zu sagen, das Böse, das Nazis sind immer die anderen und wir sind immer die Guten. Und diese Kultur, also die deutsche Kultur, dieser Typus dieser Kultur, Heinrich Böll und diese ganze Shit-Literatur, ist, sorry, dass ich dich jetzt immer aufs Österreichische festnagle, sieh's mir nach, aber ich bin der größte Thomas Bernhard-Fan. Und im Grunde genommen, wie Thomas Bernhard über den österreichischen Kulturbetrieb geschrieben hat, also dessen Bücher könnte man alle nennen, Shit-Bürgertum 1 bis 45, ja, der hat ja nur, und seine Beschreibungen sind so großartig und in der deutschen Ausprägung halt immer, und das ist die große Gnade von euch Österreichern im Sinne des Katholizismus, das ist lustiger, das hat einen Schmäh. Der Protestantismus, insbesondere der Säkulare, ohne jede Transzendenz, das ist das pure Gift. Das ist die pure Bösartigkeit, ist die Moral als Totschlagwaffe, ist die Vernichtung aller freiheitlichen, normalhedonistischen Menschen, Schuld einreden, Nazi-Keule, einfach alles niederkujonieren, was nicht dieses Moralregime akzeptiert. Und dass die sich verbündet haben mit der politischen Mainstream-Kultur durch... Also das sind die Grundzüge von 45 bis 68. 68 dann dieser entfesselte linksradikale Aufbruch. Da gibt's Teile, die freiheitlichen, autonomen, die finde ich spannend und inspirierend. Aber dann Rudi Dutschke zu sagen, Marsch durch die Institution heißt einfach nur, wir werden Beamte, Ausrufezeichen. So. Und diese Verbindung aus diesem bitterbösen, freiheitsfeindlichen, zynischen Moralismus mit einer Revolutionsstrategie eigentlich, wir unterwandern den öffentlichen Dienst, führt dann dazu, dass aus dem moralischen Wir eine Art, ja, so Staatsreligion wird, in der Staat moralisches Wir und dieses Milieu bis zur Unkenntlichkeit amalgamieren. Und ich will alles davon kaputt machen. Alles, was geht. So. Dekonstruieren heißt es natürlich unter Intellektuellen, deshalb das Buch selber machen und deshalb wäre ich in Leipzig, wenn ich jetzt einen Parkplatz bekomme, das aus dem Kofferraum, das Buch verkaufen, wie subversive Literatur das immer machen musste. Man ist nie Teil von was, man ist auch nicht Teil der Messe, da können dann die linksradikalen Verlage, die ihren kommunistischen Kack anbieten, die können dann Teil des Establishments sein und Antaios und die ganzen rechtsradikalen, völkischen Würstchen können da auch die sind Establishment, ich bin's nicht, ich bin Ein-Mann-Betrieb, hab das am Küchentisch gemacht und wie du siehst, ohne Millet, der mich so inspiriert hat, der mich so gesagt, ey Ulf, das lebt davon, du musst es einfach bringen. Und der Typ hat Against All Odds einfach losgelegt. Und für mich ist es genauso motivierend wie Johnny Rotten mit den Sex Pistols, wie die Situationisten, wie die Dadaisten, wie all das, was eigentlich die wirklich interessante Kultur des 20. Jahrhunderts ausgezeichnet hat.
Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code WASBITCOINBRINGT bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io. Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt.
Wenn du das machst mit dem Kofferraum, dann bitte lass eine Stoppuhr mitlaufen, um uns einfach mitzuteilen, wie lange es dauert, bis das Ordnungsamt kommt.
Ja, mache ich.
Das wäre schon wichtig zu wissen. Aber ernsthaft gesagt, du hast vorher erwähnt, die Nazi-Keule wird natürlich inflationär verwendet, so wie es heute alles inflationär verwendet wird. Aber der Schrecken und sozusagen das Verbrechen ist real. Und da stelle ich mir schon die Frage, auch wenn man sich jetzt ansieht, die Gegenbewegung kommt politisch von rechts. Wie schaffen wir Liberalen, Libertären es, diese Gegenbewegung nicht an die, sage ich mal, unter Anführungszeichen Nazis oder was auch immer, Nationalen, die, wie du sie gerade genannt hast, zu verlieren? Weil die Gefahr ist dann doch real, oder? Also in der Gegenbewegung.
Ja, allerdings. Und wie gesagt, der kluge Benedikt Kaiser, also der, wie ich finde, klügste Kopf von den Rechtsaußenleuten, der wird mein Buch jetzt rezensieren, hat er zumindest auf Twitter angekündigt. Und die Abgrenzung muss gar nicht von uns kommen, die kommt von denen. Die hassen uns. Und die finden das, also ich habe mit dem Bagus gesprochen, der das Milley-Buch geschrieben hat, der ihn kennt. Und der hat erzählt, als Milley eingeladen war von der spanisch-rechtspopulistischen Partei Vox oder Fox, hat er eine Rede gehalten und da war Frau Le Pen auch da. Und ist wutentbrannt nach 5 Minuten von Milley aufgestanden und rausgerannt. Warum? Weil sie eine Sozialistin ist. Und den Stopp der Reformen in Frankreich. Frankreich ist ein gutes Beispiel, wo wir landen, wenn wir die Probleme nicht hinkriegen. Mélenchon und Le Pen, it's the same shit. Das ist dieselbe Scheiße. Das ist der linke autoritäre Umverteilungsstaat und der rechte. Und insofern ist ein völkischer Sozialismus genauso beschissen wie ein klassisch linker Sozialismus. Und ich glaube gar nicht, dass wir irgendwas abgrenzen müssen. Die Magie von Milley ist doch zu sagen, also ich glaube, seine Überlegung, er verbündet sich auch mit so einem trostlosen Typ wie Bolsonaro in Brasilien, weil er dialektisch genug denkt und sagt, wir müssen erstmal das, was die Linken da aufgebaut haben, kaputt machen. Da paktiere ich im Zweifelsfall mit Bolsonaro und unterstütze den und nicht Lula, der, wie wir beide wissen, eigentlich ins Gefängnis gehört. Und ich habe kein Bedürfnis, mich von irgendjemand in dem Sinne abzugrenzen, weil ich viel wichtiger finde, dass wir Liberale und Libertäre erstmal uns definieren und nicht in Abgrenzung zu irgendwas. Also ich merke und ich freue mich ehrlich gesagt ein bisschen drüber, dass ein paar Ultralinke zumindest schon aufmerksam lesen und sagt, ja, der erzählt eigentlich die Geste des Buchs, das selber zu machen und so weiter. Die kapieren, ey, der nimmt uns gerade unser Sprachspiel weg. Und die Rechten merken natürlich auch, ja, der Typ ist so, dreht so frei, auch in seinen Kommentaren jetzt gestern und so weiter. Den können wir echt schwer als Legacy-Medien, Heini und so weiter. Also wir müssen so schlau und auch komplex kodiert sein und gleichzeitig aber den Kontakt zu den normalen Leuten nicht verlieren, dass wir so einen Sog entwickeln, dass die sich abgrenzen müssen. Und es gibt ein Buch in aus Schnellroda über die Versuchung des vermeintlich rechten Libertarismus. Und um es mal für uns beide, damit niemand dieses nicht so geile Buch kaufen muss und viel lieber noch ein paar Exemplare von Shitburgertum mehr bestellt, da geht's so darum am Ende, also die hassen Axel Springer, weil Amerika und Israel fixiert. Die finden Elon Musk schlimm, Peter Thiel schlimm, Alex Karp schlimm. Und die sagen, warum? Weil der Libertäre die soziale Frage nicht beantwortet. Und wer die soziale Frage nicht beantwortet, kann die nationale Frage nicht beantworten. So. Das ist deren Game. Und insofern glaube ich, ist total wichtig, dass wir diese Art von Denken weiter verbreiten, dass wir praktisch, ich überlege mir auch so ein Kinderbuch zu schreiben, nachdem Habeck und andere Linksradikale ja alle ihre Kinderbücher geschrieben haben, dass ich so ein libertäres Kinderbuch schreibe, so in der Tradition meiner linken Kinderbücher, mit denen ich aufgewachsen bin, so im Sinne eines macht kaputt, was euch kaputt macht und stattdessen halt mit Hayek, Bakunin, Rotbart und so weiter. Das wird mein nächstes Projekt oder übernächstes.
Siehst du, es ist ja erstaunlich, ein Musk war mal eine Ikone quasi dieser klimabewegten Linken, ein Joe Rogan war mal ein Linker, du hast erzählt, du warst mal ein Linker, ich war auch mal ein Linker, ja. Ist das ein, siehst du das vielleicht auch in den deutschen Medien, ändert sich jetzt langsam was oder muss da erst eine ganz neue Generation kommen?
Ich glaube, es ist unser Job natürlich, also ich habe ja mein Buch, fängt ja so an und eigentlich, also ich bin ja auch, es gibt ja so schlimme Leute, die weltanschaulich zu irgendwas anderem überlaufen und sich dann nicht mehr dran erinnern können, wo sie herkommen. Und ich bin stolz auf diese Wurzeln, weil ich merke, da gibt's eigentlich eine gemeinsame, es gibt ein verbindendes Element, das ist die Freiheitssehnsucht, die Freiheitsliebe, den Fortschrittsgedanken mit dem Freiheitsgedanken zu verbinden. Und natürlich, Elon Musk, Joe Rogan waren Barack Obama-Unterstützer. Ja? Und ich glaube, die Linke hat halt durch ihren Rigorismus und ehrlich gesagt, ich würde auch die autoritären Schwachmaten, je dümmer du bist, und ich würde mal so sagen, das ist die dümmste Linke in der Geschichte der Linken. So dumm, so einfältig, so unoriginal, so öde, so verbeamtet, so intellektuell, zu kurz geraten oder darf man sogar sagen, so impotent, eine solche Waschlappen-Nummer wie die Linke im Augenblick und zwar das komplette Spektrum. Früher musstest du linke Theorie lesen und ich frage immer meine alten Linken, sag mal, was muss ich denn jetzt lesen? Empire, okay, dann lese ich Antonio Nick, oh Gott. So, und dann Verbot und Verzicht von irgendeinem Philipp Lepenies, der ist hier Uni-Rektor und Professor und du liest es und du denkst, ey, das, wenn das jetzt politologische Exzellenz, das ist so low, ich würde mich echt zu Tode schämen, wenn ich sowas veröffentlichen würde. Und stattdessen macht Suhrkamp einen Schrottband nach anderen, Politologen, Soziologen, dann diese Witzökonomen wie Fratscher, Kempfert und so, einfach die so die Bullet Points der SPD und Grünen Wirtschaftspolitik-Präsentation in ökonomische verlogene Thesen ummünzen und so, die sind alle komplett lost. Und das macht mir eigentlich als jemand, der aus der Kulturwissenschaft kommt, das ist komplett im Eimer. Die sind am Ende, da kommt nichts mehr, da kommt nur noch Schrott, da kommt nur noch Scheiße, da kommt nur noch Zeug, das niemand mehr lesen will und dann sitzen Omi und Opi in der Sparkasse und Volksbank und hören Ulrike Herrmann zu, die ist noch die Beste, weil die ist wenigstens radikal Richtung Venezuela und Nordkorea unterwegs, Degrowth, Kriegswirtschaft, null Freiheit mehr, das ist sozusagen halt so brutalste Planwirtschaft und dann sitzt dann diese kleine, passiv-aggressive, böse Frau da, Und rappt das und freut sich eigentlich über die Grausamkeiten, die aus ihrem Mund kommen. Aber ich freue mich, ich vermute mal, die hat Hunderttausende von Euro damit verdient. Da bin ich als Marktwirtschaftler dann, würde ich sagen, Ulrike Herrmann, wow, she nailed it, die ist die interessanteste Figur.
Hast du dir schon mal die ganze libertäre Bitcoin-Bewegung angesehen?
Ja, jetzt kommt was ganz Schlimmes. Ich verehre diese Community nur aus der Ferne. Ich bin echt der, was an Geldanlage und so weiter betrifft, der, da kommt mein schlechtes linkes Erbe. Ich investiere alles in meine Garage und ich habe sozusagen die analogsten, realsten Dinge. Aber, und da bin ich interessant, da würde mich dein Blick drauf, was ich natürlich super finde, ist, wieder die Notenbanken ein nicht von staatlichen Autoritären gedecktes Währungssystem aufzubauen. Also ich kann das jetzt nur wie so ein Philosophie-Pro-Seminar-Heini wertschätzen, kenne mich überhaupt nicht aus, verfolge das aber und habe aus dem Milieu unglaublich viel Rückmeldungen bekommen und würde sagen, da scheint ja etwas zu wachsen. Finde spannend, El Salvador, glaube ich, ist so eine der ersten Regierungen, die es gewissermaßen auch zum Staatsprinzip gemacht hat. Höre, dass da aber in der Richtung sicherlich mehr passieren wird. Ich kenne mich aber, und ich weiß, deine HörerInnen, wie es so schön heißt, die sind ja da alle totale Bros, bin ich nicht. Ich sympathisiere aus der Ferne und weiß, dass das strategisch wichtige Verbündete sind.
Und ich glaube, in dem Moment ist es dann wichtig auch zu erwähnen, dass du das ironisch machst, glaube ich, das Gendern, weil es gibt auch Leute, die schalten da sofort ab, wenn das einer macht. Ich frage auch deswegen nach der Bewegung, unabhängig jetzt von Geld investieren und Technologie natürlich, die Idee dahinter, quasi du hast Rothbard genannt, du hast Hayek genannt, die fänden das alle richtig cool. Hayek wird ja auch immer wieder zitiert. Der hat es quasi vorausgesehen sogar in den 80er Jahren. Aber was halt wirklich faszinierend ist, ist, dass da im rund um diese Bitcoin-Ding eben diese, also eine liberale, libertäre Keimzelle entsteht, die ich so in Deutschland zum Beispiel nie vermutet hätte. Wo dann, um dir vielleicht einen Einblick zu geben, wenn dann sowas passiert wie El Salvador, wenn sowas passiert wie Trump, der ja jetzt auch in Richtung Bitcoin sich bewegt, dann streiten wir uns. Die einen sagen, ja, das ist der Staat ist ein Verbrecher, steuert seinen Raub, der soll seine Finger von Bitcoin lassen, und die anderen sagen, nee, das ist schon notwendig, weil Spieltheorie, und war klar, dass der Staat dazugreifen wird.
Ja, also ich finde erstmal den Streit wirklich sehr, sehr lustig, weil das gehört ja zu allen. Also es gehört zu linken Bewegungen, es gehört auch zu rechten Bewegungen. Wenn man in die Politik geht, ist gewissermaßen der Monty Python-artige Auseinandersetzung und Ausdifferenzierungsbedürfnis immer sehr groß. Ich bin da viel ungenauer, weil mir ist es eigentlich egal. Ich brauche nirgendwo eine reine Lehre. Die reine Lehre interessiert mich null. Und es gibt auch so Hayek-Jünger und Mises-Jünger. Das ist mir total fremd. Also mir ist doch egal, ob das jetzt true to the roots ist. Ich habe ja meine Doktorarbeit über Hip-Hop und Popkultur mit Adorno geschrieben und 9/10 aller Besprechungen, aber Adorno war doch gegen Popkultur, Minima Moralia, ästhetische Design. Es ist mir scheißegal. Ich missbrauche den genauso wie jede andere Theorie oder in den Worten von DJ Culture, so wie man in Hip-Hop den Plattenspieler gegen die Gebrauchsanweisung benutzt und verwendet, so mache ich das auch mit Theorie. So, ich glaube, dass wir etwas sehen, was, und insofern finde ich das Beispiel Bitcoin, natürlich, die Staaten werden auf diese Währungen zugehen, aber das werden nur Staaten sein, die ein liberales oder antistaatliches Narrativ für sich in Anspruch nehmen. Insofern ist es gut, dass es das gibt. Weil ich will jetzt auch nicht eine staatsfreie Gesellschaft, als ich glaube, das ist einfach ein Irreales, das ist mir dann zu spinnert. Aber, und das verbindet eigentlich auch das Buchprojekt und die Wahrnehmung und den Erfolg, die alten Gatekeeper, kulturell, aber auch monetär, die gibt's nicht mehr. Und das macht deutlich, und da sind wir ja dann ganz ehrlich wieder bei den materialistischen Philosophen, auch bei Marx in der Technikphilosophie, Der technologische Fortschritt ist der Treiber von gesellschaftlichem und politischem Fortschritt. Und ich hätte mein Buch vor 10 Jahren nicht veröffentlichen können, vor 5 Jahren eigentlich auch nicht. Da hätte ich echt Druckerpresse braucht. So jetzt am Küchentisch runterladen, downloaden, raus damit. So. Bitcoin, wir kennen all die Heroes dieser Kryptowährungen und ich gucke mir die Interviews an, ich finde die geilen Typen auch so verfreakt in Teilen, weil das ist ja eigentlich so, hätte man gesagt, ja, der schreibt gerade einen Science-Fiction-Roman oder so, also es sind ja hochinteressante, also und da ist Elon Musk natürlich ein gutes Role Model, einfach so IQ 175, halb autistisch, crazy verliebt in Popkultur und ich finde diese Figuren interessant und ich finde, wir sollten es breit laufen lassen. Was die Linken immer konnten, die haben sich breit solidarisch untergehakt und wir müssen jetzt sagen, vom mildesten Liberalen bis zum libertären Bitcoin-Hooligan, bitte don't forget, wir achten aufeinander, passen aufeinander auf im Geiste der Freiheit und wertschätzen, dass wir nicht den Staat verehren, sondern die Freiheit, dass wir nicht an ein Wir glauben, sondern an ein Ich, dass wir Hedonismus für was Gutes halten und Eigennutz für was Gutes und dass wir aber keine asozialen Idioten sind, sondern dass wir wissen, dass eine Gesellschaft, in der jeder Einzelne viel Raum hat, am Ende für alle gut ist. So. Und wenn man das berücksichtigt, dann braucht es gar keine Abgrenzung. War das jetzt zu naiv?
Nein, nein, es ist extrem spannend, weil gerade dieser Außenblick, aber mit einer liberalen, libertären Sicht der Dinge, der fehlt uns auch oft, weil unser Milieu ist quasi noch viel zu klein. Abschließend nochmal eine Doppelfrage. Zuerst mal kurz deine Diagnose bitte zu Musk und Trump. Also es fühlt sich schon an wie eine Zeitenwende, aber ich kann das alles noch nicht ganz fassen. Es geht alles so schnell. Also was glaubst du, passiert da gerade? Und dann komme ich vielleicht zur letzten Frage noch.
Ja, also für mich, also die ganz nüchtern ruhige Analyse ist, wir sind alle neugierig. Und mit größerer Spannung hat noch nie jemand drauf geguckt, ob man ein Regierungssystem und ein Staatssystem in seiner feisten Etabliertheit kaputt machen kann. Und das muss man sich mal reinziehen, dass die Leute, die hier in Europa, in Österreich, in Deutschland Ami Go Home gerufen haben, haben jetzt einen Präsident, sagt, ja, ich will ja Go Home. Ich habe keinen Bock mehr. Macht ihr. Die in Europa immer, ja, Amerika ist die Übermacht und Washington dominiert alles. Aber wisst ihr was? Wollen wir gar nicht. Und wir wollen Washington auch gar nicht mehr so stark machen. Wir machen Washington kaputt. Wir halbieren's, wir vierteln das. Vielleicht bleibt am Ende nur so wie bei Twitter 25% übrig. Und wir zeigen, es geht. Zusammen mit unserem Freund Javi Milei und so weiter. So. Und dass wir überhaupt wieder eine Fantasie im Westen entwickelt haben, dass ein freiheitliches Denken Avantgarde und progressiv sein kann, das ist doch schon mal der Hammer. Ich traue Elon Musk alles zu. Ich glaube allerdings, dass er es in Washington wirklich mit der klügsten Resistance zu tun hat, die sich gegen ihn verbunkern werden. Auf der anderen Seite sind die ja nicht nur Trump und seine Leute nicht nur irre schlau, so wie Trump logischerweise auch, sondern die sind auch auf eine sehr angenehme Art und Weise auch Brutalität affin, wenn es darum geht, diese Freiheitsideen durchzusetzen. Also ich glaube, alle haben auch Angst von der Brutalität von Trump und es wird dem ganzen Reformprozess sicherlich sehr helfen. Insofern, ich bin vorsichtig optimistisch, dass das eine wirkliche Disruption gibt und die wird auf den gesamten, wenn die damit erfolgreich sind, so wie Milei nach einem Jahr Against All Odds erfolgreich ist, dann wird es den Westen komplett verändern und am Ende, was den Westen verändert, wird dann auch irgendwann China und Russland verändern.
Ganz abschließende Frage, lieber Ulf, woher kommt diese Veränderung konkret in Deutschland? Also du hast ein Buch geschrieben, aber alleine kannst du es nicht machen, sozusagen. Ja, woher kommt das? Und haben wir nicht gerade mit dieser urdeutschen Idee der sozialen Marktwirtschaft tatsächlich bereits ein Rezept in der Schublade, das wir nur abstauben müssen?
Ja, also ich finde ja Ludwig Erhard, der echt kein Staatsfetischist war, hat ja eigentlich die richtigen ordnungspolitischen Prinzipien klar definiert. Die Freiburger Schule ist jetzt nicht so radikal wie die österreichische Schule, aber auch da gibt es nicht nur wichtige Schnittmengen, sondern auch, wie ich glaube, sehr kluge Ansätze. Ich würde sagen, wir können halt überlegen, ich liebe Hegel, aber im Augenblick lese ich mir Nietzsche. Das haben wir ja auch. Wir haben ja eine Tradition von wirklich der wütendsten Staatskritik. Also eigentlich geht an Nietzsches Staatskritik in Zarathustra nichts drüber. Das ist das krasseste, richtigste, wütendste und auch seine Verachtung für die Untertanen und das Untertanentum und das Gebückte. Da ist ja so mein einziger pathetischer Satz, wer nicht steht, kniet in dem Buch. Und so, ich finde so, das ist natürlich highly Nietzsche inspired. Und meine Felder der Inspiration sind schlicht und ergreifend Investoren und Unternehmer. Und da kommt's her, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Künstler und Intellektuelle. Ich habe einen heimlichen Kreis von Freunden und Förderern, bildende Künstler, Professoren an großen Kunstakademien, die total angepisst sind von dem Wahnsinn auch in der deutschen Kulturlandschaft, darüber gar nicht gesprochen, diese Staatskunst, Theater, Literaturbetrieb, Documenta, so praktisch Hamas-Kunst überall mit Steuergeldern, dieser ganze Schrott. Und ich glaube, die Triebfedern sind in dem Fall wirtschaftliche Vernunft, Start-upper, Unternehmer, Familienunternehmer, Gründer, und auf der anderen Seite avantgardistische Künstler, die auch den Kanal voll haben. Und dann ich so als Ein-Mann-Armee, der versucht im Journalismus und mit so einem Buch diese Selbstzufriedenheit aufzustöbern. Und ich freue mich, es hat jetzt schon irgendwie ganz gut funktioniert. Und ich bin zwar schon irre alt, aber ich bin irre fit und werde einfach komplett durchziehen, einfach weitermachen.
Wunderbar, Ulf. Shitbürgertum erschienen im Ulf Poschardt Verlag. Wie hast du es genannt? Poschbooks, oder?
Ulf Poschbooks, das ist mein Twitter-Handle und ich
Ja.
musste am Abend, als ich runterhackte, da musste irgendein Verlag hin und dann habe ich das halt so definiert.
Holt euch das Buch. Die Kreise sozusagen der, sagen, nennen wir es mal libertären Revolution, ziehen sich tatsächlich und sie ziehen sich immer weiter. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und das ist mir ganz wichtig, falls du es nach Wien schaffst, wie du eingangs gesagt hast, hast du natürlich eine ganz große Einladung, dass wir dieses Gespräch im Studio fortsetzen. Das macht dann noch mehr Freude und Spaß. Was ist deine Abschiedsbotschaft?
Gut gelaunt bleiben. Verbitterung überlassen wir den anderen. Wir bleiben gut gelaunt, neugierig und offen, aber wir sind richtig aggro und hungrig.
Ich kann tatsächlich nicht glauben, dass das passiert, was du da gerade sagst, als jemand, der schon seit vielen, vielen Jahren dabei zusieht, wie es nicht passiert ist. Aber besser spät als nie. Danke für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Danke für das tolle Gespräch.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.